Aber ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, herzlich willkommen bei Mach Locket und Misch Poker. Heute sind wir zusammen mit Alan Posener. Und es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen und so vermittelt mit den Stipendiatinnen zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
Freue mich auch.
Herr Posener, für diejenigen, die Sie noch gar nicht kennen, wie würden Sie sich selbst vorstellen in einigen kurzen Sätzen?
Das käme drauf an, wem gegenüber. Alter weißer Mann. Zum Beispiel, ich bin 70 Jahre alt. Und ja, Deutsch-Englisch. Mein Vater war Deutscher, meine Mutter war Engländerin. Halbjude. Mein Vater war Jude, meine Mutter nicht. Halachisch also kein Jude. Journalist, aber nicht mit Leib und Seele, weil ich eigentlich erst mit 50 Journalist wurde, wo die meisten Leute vielleicht beginnen, dem Karriereende sich entgegenzuneigen. Gelernt habe ich Lehrer, Journalist habe ich nicht gelernt, da wurde ich, habe ich on the job gelernt, wenn man so will. Und ich glaube, ich bin im Herzen auch, wie mein Vater auch. Mein Vater war auch, er war Architekturlehrer. Ich glaube, habe eine starke pädagogische Ader. Von daher habe den Lehrerberuf sehr gemocht, nur das Ganze drumherum nicht. Also die Schüler mochte ich, das Lehren mochte ich, nur korrigieren und so etwas nicht und Konferenzen und wusste natürlich nicht, dass es im Journalismus noch viel mehr Konferenzen gibt, aber egal. Ja, also, was soll ich sagen? Ich glaube gern, dass ich zwischen allen Stühlen sitze und dass das ein ganz guter Platz ist. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht wirklich Deutscher, nicht wirklich Engländer, nicht wirklich Jude, nicht wirklich irgendetwas anderes, nicht mehr Lehrer, nicht wirklich Journalist. Ja, und das hat diese Mangel an klaren Identitäten halte ich für eigentlich eine sehr moderne Angelegenheit, die mir ermöglicht, vielleicht manche Dinge gegenüber meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen klarer oder anders zu sehen, gewisse Alleinstellungsmerkmal da, was hilfreich ist.
Diese nicht wirklich Identitäten sind natürlich alle für sich schon einfach wahnsinnig spannend, aber und natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise miteinander verbunden. Ich würde gern aber mit dem Deutsch-Englischen vielleicht erstmal anfangen. Genau, Sie sagten, Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter Englisch. Also gibt es da sozusagen, es gibt ja bei jedem nicht wirklich Identitäten trotzdem so überwiegende Identitätsanteile, sagen wir mal, ne? Also es gibt dann, oder es gibt bestimmte Reminiszenzen, die man hat. Ein Vermissen von Spotted Dick, während auf dem
Eher
Tisch.
nicht.
Aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Also das heißt, aber Sie sind ja auch in Großbritannien geboren und wo dann aufgewachsen?
In London und Kuala Lumpur. Ich bin, also mein Vater musste ja aus Deutschland raus, 33. Er ist ja 1904 geboren, also soweit reicht das ja alles zurück. Und ging dann nach Palästina, über Frankreich, meldete sich dann bei der britischen Armee, kämpfte den ganzen Krieg hindurch. In der Armee war als Besatzungssoldat, kehrte er nach Deutschland zurück, fand hier aber keine Arbeit. Er wäre zurückgekommen, ging dann nach London, fand auch dort keine Arbeit, er traf meine Mutter, die mit all dem gar nichts zu tun hatte. Die war ein junges Ding, die war 19, als sie sich kennenlernten, sie war 20, als sie mich bekam. Also ich bin groß geworden in London und dann, wie gesagt, als ich 6 war, ging die Familie nach Kuala Lumpur, damals noch Teil des Empire. Und schon das hat mich sehr geprägt. Also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit in Kuala Lumpur. natürlich privilegiert bis dort hinaus, das weiß ich, das wusste ich damals wahrscheinlich auch schon. Aber ich liebte dieses multikulturelle Land, Chinesen, Malaien, Inder, Europäer, auch die Europäer waren ja nicht nur alle Briten. Mhm. Und als ich mit 10 nach England zurückgeschickt wurde ins Internat, weil man das damals so machte, die Eltern, Familie blieb in Kuala Lumpur, ich kam ins Internat nach, und ich weiß, ich hatte mich so gefreut, weil der Flug war in einem Düsenflugzeug, ich war noch nie am Düsenflugzeug, nur Propellerflugzeuge bis dahin geflogen, und ich war damals als Junger, als 10-Jähriger, so gespannt auf den Flug, dass ich überhaupt meine Eltern nicht vermisst habe beim Abschied. Aber als ich in England ankam und es war alles so grau und die Menschen waren alle so grau und so eintönig, das war richtig ein Kulturschock. Und ich glaube, dass ich in gewissem Sinne bis heute diesem multikulturellen nachtraue, beziehungsweise mich wahnsinnig freue, dass endlich seit etwa 20 Jahren Deutschland auch ein bisschen bunter wird. War neulich, ja, jetzt im Februar, wieder in Kuala Lumpur, und das war, meine Frau sagt, sie hat noch nie erlebt, dass ich 14 Tage lang nur wie ein Honigkuchenpferd gegrinst habe, und so war das. Es war alles wie früher und alles ganz anders, und es war einfach großartig.
Und Ihre Eltern blieben dann in Kuala Lumpur zurück, als Sie aufs Internat geschickt wurden. Wie war denn das dann mit Besuchen und so weiter? Also ich kenne diese Internatsebenen, dass dann natürlich aber man auch ganz anders aufwächst als viele andere Kinder, eben auch mit einer doch einigermaßen stark ausgeprägten eben Distanz zu den Eltern. Die sind nicht mehr die primären Ansprechpartner. Haben Sie daran noch Erinnerungen oder wie das für Sie war?
Ich hab damals in London bei meiner Großmutter und bei meiner Kindesliebe, also dem Mädchen, dem ich mit 5 Jahren versprochen habe, zu heiraten, habe ich natürlich nicht, gewohnt. Komischerweise, was ich sehr viel später erst mir bewusst war, das war genauso eine Familie wie wir. Das heißt, der Vater war Jude, Toby Lewis, Levi, und die Mutter war Schottin, nicht Jüdin. Warum die Tochter aus einer solchen Familie meine beste Freundin wird, weiß ich nicht, aber das sind so Dinge, die einem passieren. Die Mischpoche, wie Sie eingangs gesagt haben, kommt doch irgendwie zusammen. Man findet sich, ja. Weil es bestimmte Dinge gibt. Also ich nehme an, es waren meine Eltern, dass sie automatisch natürlich ein ähnliches Pärchen suchten. Die waren aber zufällig aber auch in der gleichen Straße. Kurzum, bei denen habe ich gewohnt. Meine Eltern gingen dann von Kuala Lumpur mit einem kaum Zwischenaufenthalt in England dann doch zurück nach Berlin, weil mein Vater dort hier eine Professur angeboten bekam. Er war damals schon, das war 1961, also er war 56 Jahre alt, im Jahr des Mauerbaus, also kehrten die nach Berlin zurück. Und ich sollte nach der Planung im englischen Internat bleiben, wollte ich aber nicht, ich habe dieses Internat gehasst und bat, nach Berlin kommen zu dürfen, und habe meinem Vater sehr richtigerweise gesagt, du bist schon 12 Jahre alt, du wirst die Sprache nicht lernen, du wirst immer ein Außenseiter bleiben, wenn du nicht auch hier auf den Internat gehst und Tag und Nacht faktisch mit deutschen Kindern zusammen hast. Ich glaube, dass er schon was im Hinterkopf hatte, nämlich er hatte eine Reformschule gefunden, die Schulfarm Scharfenberg hier in Berlin. Und da gibt eine Tradition in meiner Familie, geht zu meinem Großvater zurück, dass sie alle gerne auf Reformschulen gegangen wären und nicht durften. Okay. Und ich durfte also hier auch seinen Traum, also den Traum meines Vaters und vielleicht sogar seines Vaters, leben. Auf dieser Schulfarm mitten im Tegeler See. Und er hatte recht, obwohl ich kein Wort Deutsch sprach, als ich 1961 mit 12 nach Berlin kam, war ich schon in der 8. Klasse, gehörte zu den Klassenbesten auch in Deutsch. Also das ging dann sehr schnell.
Wie wurde eigentlich diese Mischung aus Deutsch und Jüdisch über die väterliche Seite. Haben Sie da noch Erinnerungen, wie das in England im Internat rezipiert wurde sozusagen? Oder spielte das überhaupt keine Rolle und Sie sind sozusagen als wie viele anderen englischen Jungs sozusagen da aufgewachsen im Internat? Oder war das ein Thema?
Es war ein Thema nicht bei mir. weil ich Church of England war. Wir hatten, es war ein Internat, das sehr so militanten Christentum, also wie im Englischen oft ist, also ein Reformchristentum. Mhm. Wir sangen jeden Morgen die Hymne Jerusalem, Text von Blake, and we shall build Jerusalem in England's green and pleasant land. Und ein solcher Anglikaner war ich. Aber bevor Beginn der morgendlichen Andacht wurden die Juden und Muslime und Hindus, die es natürlich auch da gab, nicht viele, rausgeschickt. Ja. Sie mussten nicht daran teilnehmen. Da war ich nicht betroffen. Mhm. Es gab aber einen Jungen, der hieß Lithman mit Nachnamen, also wie Littmann. Ne? Mhm. Und ich habe einen Brief mir aufgehoben, den ich an meinen Vater schrieb, wo ich sage, ja, es gibt hier einen Jungen, der heißt Littmann, den mag niemand und den kann auch niemand mögen, der ist ein Jude und ganz fürchterlich. Mhm. Also ich war ein richtiger kleiner Antisemit. Ja, krass, was zeigt, wie toll die jüdische Erziehung bei mir zu Hause war, nämlich überhaupt nicht. Mein Vater wollte vermutlich sich vollständig assimilieren und wusste nicht, dass es nicht geht. Mhm. Und oder ahnte es, ist egal wie. Und ich habe den Brief, den ich zurückbekam, nicht aufgehoben, leider. Da muss drin gestanden haben, hör mal, du bist doch selber und du kannst doch nicht und so. Befreunde diesen Jungen. Ich weiß, dass ich dann mir Mühe gemacht habe, diesen jungen Lithman zu befreunden. Er wollte mir Sachen von der Tora erklären und so weiter. Er kommt aus einer gläubigen jüdischen Familie. Es dauerte aber diese Möchtegern-Freundschaft, ich in meinen Erinnerungen keinen Monat. Das war nicht meins. Mhm. Eine komische Geschichte ist, dass der Typ, er konnte schon damals sehr gut Elvis Presley nachmachen. Das war auch ein Grund, warum ich ihn nicht mochte, weil ich damals nicht Elvis mochte, sondern Cliff Richard. Doof, ja. Wie ich bin, ja, wie ich war, auch darin doof. Und später wurde Lithman ein ganz bekannter Rock-Gitarrenspieler mit dem, er hieß Snakefinger, ging nach Kanada und er starb komischerweise in Deutschland auf Tournee. Ich hätte ihn also,
ja, krass.
Ich hätte ihn, wenn Sie ihn begegnen noch mal können, ich hätte sagen können, Mensch, es tut mir so leid und ich bewundere dich und was hast du aus dir gemacht? Ja, das war die ganze Geschichte und in Deutschland, da habe ich mir auch noch eingebildet, als ich auf der Schulfarm anfing, dass sie mich alle als Engländer nur sehen. Und ich glaube, dass es für meine Mitschüler und Schülerinnen vielleicht sogar stimmt, weil sie ganz ungeniert zum Beispiel, man sagt, dass früher nicht über den Holocaust geredet wurde, es gab ungeniert, haben sie Judenwitze zum Beispiel in meiner Gegenwart erzählt. Zum Beispiel folgende, jetzt aus Mitte der 60er Jahre, Kinder von 13, 14, deutsche Kinder, 13, 14 Jahren. Die Aschebahn muss ausgebessert werden, gibt es hier Juden? Das glaubt man gar nicht. Wenn ich es jetzt erzähle, und ich habe den Witz damals nicht verstanden. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ja, und solche Dinge. Und natürlich hatten die alle, ihre Eltern waren alle im Krieg gewesen, und die meisten, und die erzählten, und die Lehrer auch gern. Wir hatten ein Deutschlehrer, der war im Afrikafeldzug gewesen, hat er so im Grunde auf der anderen Seite von meinem Vater gestanden, der ja auch bei El Alamein gekämpft hatte. Mhm. So, und ich zum Rommel, seinem Adjutanten, ich sage, da müssen wir doch da und so weiter und der Tommy hier. Mhm. So waren die. Der war übrigens auch ein Nationalsozialist, also nicht ein Nazi, sondern er fand, dass sozusagen die Ideen eines Nationalsozialismus richtig sind. Mhm. Das war der Einzige, der mich als Juden ansprach. Wir besprachen, ich glaube, Mommsen sagte irgendwo in seiner Geschichte, des Römischen Reichs, dass die Juden überall fermentierte Dekomposition seien. Mhm. Ja? Und er sagte so vor der Klasse, na du, Alan, die Lehrer haben auf der Schulfarm uns geduzt, auch beim Abitur und so, das war eine Besonderheit, du bist doch ein hervorragendes Beispiel dafür, du mit deinen langen Haaren, was die damals hatten, du mit deine antiautoritären Haltung, die du hier in die Schule reinbringst, du bist ein Beispiel dafür, dass das stimmt. Wobei er sich beeilte hinzuzufügen, dass vollkommen in Ordnung ist meinerseits, denn die Ordnung, die du zersetzt, verdient es auch.
Aha.
Ja. aber ich war eigentlich recht erstaunt, so naiv war ich, dass natürlich meine ganzen Lehrer und waren sehr wenige Lehrerinnen, natürlich mit dem Namen Posen, außerdem war mein Vater bis dahin auch relativ bekannt geworden, dass sie natürlich nicht zuerst den Engländer assoziierten, sondern sicher den Juden.
Ja. Aber war das dann, also ich kann mir vorstellen, also nee, ich kann mir da ganz vieles natürlich überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Also eben 16 Jahre nach Kriegsende nach Berlin zu kommen, also das kann ich mir zum Beispiel auch überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also man verlässt das Land ja nicht aufgrund mannigfaltiger Möglichkeiten, sondern man wird aus dem Land gezwungen und findet sich dann 28 Jahre später wieder dort mit einer beruflichen Chance, aber ja auch eben mit einer Zeit dazwischen, die ja auch eine Reflexionszeit bedeutet. Und dann ja aber auch in einem Land, das sich ja auch auszeichnete durch viel, was öffentliches Schweigen und sowas angeht. Also Nicht-Anerkennung auch ein ganz großer Punkt war. Also haben Sie da mal mit Ihrem Vater darüber gesprochen, wie das für ihn war, in diesen frühen Jahren zurückzukommen?
Nein, leider nie. Es muss furchtbar gewesen sein. Er sagte einmal, meine Frau gegen Ende seines Lebens, sie berichtet es mir, ich habe mein ganzes Leben falsch gelebt. Aber was er genau damit meinte, meinte sicherlich auch das Zurückkehren nach Deutschland. Das hat, er selbst schrieb einmal drüber, es hat die Ehe, meine Eltern zerbrach drüber. Meine Mutter hatte viel spitzere Ohren, obwohl sie kein Deutsch konnte, sich auch weigerte, Deutsch zu lernen, obwohl sie nicht eigentlich eine Betroffene war, aber sie gehörte natürlich zur Siegermacht und sie war natürlich entsprechend nicht bereit, irgendwie sich kulturell unterzuordnen. Sie fand immer, dass das eigentlich das gar nicht geht. Das weiß ich. Sie war hier unzufrieden und unglücklich und sie ging dann auch. Ich blieb, weil ich in der Schule war und noch eine Umstellung wollte meine Eltern mir nicht zumuten, nehme ich an. Wurde nicht gefragt. Aber ich wäre auch geblieben, weil ich war da schon Teenager. Jedenfalls die Ehe zerbrach und ja, es muss sehr schwer für ihn gewesen sein. Aber wie viele, viele, viele Juden in der Zeit hat er auf die schwierige Situation mit so einer Überanpassung reagiert. Mit einer, also in der Hinsicht, also bloß nicht davon reden. Ich weiß es sicher, er war nie in einem KZ. Auschwitz schon gar nicht, aber auch nicht Oranienburg, was möglich gewesen wäre, obwohl es in der DDR war. Oder Flossenbürg in Bayern oder irgendwo, Dachau wäre alles möglich gewesen. Schon als Soldat glaube ich nicht. Er wollte sich das nicht antun. Er wollte sich, glaube ich, diesem Gefühl, er wusste natürlich alles. Ja. Aber er las sehr wenig darüber. Ich fand bei ihm in seinem Bücherschrank kein einziges Buch über den Holocaust. Nicht mal Friedländer, also die Klassiker oder so, die man vielleicht hat und nicht ganz durchgelesen hat, weil ganz dicke Wälzer sind, aber nichts. Sprach höchstens so in Andeutung die 12 Jahre und so. Und war immer bemüht, seine Deutschen gegenüber, von denen ja die meisten, inklusive des Mannes, der ihm die Professur besorgt hatte, das war ja auch noch so ein Punkt. Die waren ja alle irgendwie kompromittiert.
Ja.
Teilweise durchs bloße Hierbleiben, teilweise mehr. Und ich glaube, was für ihn dann wichtig war, war 68. Er schrieb einmal, dass 68 für ihn die Möglichkeit bedeutete, sich wieder mit Deutschland zu identifizieren, weil die Studenten eben aufbegehrten gegen Autoritäten und weil sie die Frage stellten, was hast du im Krieg gemacht und so weiter. Wobei ich finde, dass er auch dort wieder überkompensierte, einmal assimilatorisch veranlagt wahrscheinlich immer. Er war nie ein überzeugter Zionist. Also er sah auch viel zu wenig, finde ich, die antisemitischen Anteile in 68.
Ja, okay.
Die sah ich natürlich damals auch nicht. Ja. Aber sie wären gewesen, glaube ich, für einen Menschen seines geistigen Zuschnitts, seiner Erfahrung, unübersehbar. Aber gut, er hatte immer eine sehr kritische Haltung gegenüber Israel, auch als er dort in Palästina war. hatte seine Gründe, dass er 48 nicht dem Ruf sozusagen folgte und nach Israel ging, obwohl er als Armeemitglied ja durchaus Fähigkeiten hatte, die man gebraucht hätte und so weiter. Also ich fand, dass er brach zum Beispiel, ich weiß, wir hatten immer die Welt abonniert, ich weiß nicht warum, und er hat das Abo gekündigt, ja, ungefähr um die Zeit des Sechstagekrieges, weil er fand, dass die Berichterstattung zu pro-israelisch war. Das muss man sich vorstellen.
Ja, spannend.
Ja, ja, und okay, ich meine, jetzt kann, ich arbeite für Springer, aber ich kann es ruhig sagen, er sagte mir immer, ja, früher haben sie dem Rommel zugejubelt, jetzt jubeln sie Moshe Dayan zu, Hauptsache sozusagen, der Wüstenfuchs treibt die Untermenschen vor sich her. Jein. Er fand wiederum, dass Springer überkompensiert und da mag auch was dran gewesen sein. Ich glaube, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone als Mitarbeiter von Springer und vor allen Dingen Springer nicht, wenn ich das sage. Mark, er sagte, ich traue den Deutschen nicht. Ich traue ihnen ihre Israel-Begeisterung nicht. Und da hat natürlich wiederum recht gehabt.
Ja.
Aber es war eben die Zeit. Und jemand wie Heinz Galinski, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Berlin, der wurde gehasst natürlich von den Deutschen, aber auch von vielen deutschen Juden.
Ja.
Gerade von Assimilierten, muss er immer davon reden, das ist ja peinlich genug.
Ja, das ist ein super interessantes Stichwort, diese, also Sie sagten jetzt gerade peinlich, das ist diesen Moment der Scham, ist ja interessant auch, dass man eigentlich auch jetzt anfängt, erst über dieses Phänomen der Scham überhaupt zu sprechen. Ne? Ja, Herr Bosner, damit verbindet sich in meinem Kopf nicht sofort eine Frage, aber es leuchtet sozusagen ganz viel auf, weil aber vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen, einfach weil dieses, das ja überhaupt nicht übereinzubringen ist mit einer gegenwärtigen Sicht auf das jüdische Leben in Deutschland jetzt, auch nicht das jüdische Leben nach der Shoah in Deutschland, dieses geringe, möchte man ja, oder vielleicht möchte man es, vielleicht ist das auch das Problem, möchte man da eine Form von Stärke und Resilienz sehen, die überlagert dann solche Begriffe wie Scham, wie Peinlichkeit.
Ich fand es ja sehr interessant, als Max Czolek ausgerufen hat, desintegriert euch und ich bin nicht oder wir sind nicht Teil eures Erinnerungstheaters. Und das sozusagen, das war der Abschluss zu einer Und der berechtigte Schlusspunkt, finde ich, Schlussstrich, der sein muss, hinter eine Periode, wo man in Deutschland von jüdischer, deutsch-jüdischer wie auch von nicht-jüdischer Seite so zwischen 1980 und 2000, Öffnung des Jüdischen Museums, ein bisschen drunter, irgendwie dachte, oh super, wir sind ja wieder sozusagen in einer Pseudo-20er Jahre, wo wir alle wir bekennen unsere Schuld und die Juden vergeben uns und alles ist irgendwie super. Aber vor 1980 bestand das Desintegriert euch mehr in einem merkwürdigen, also bei meinem Vater und vielen anderen, die ich aus seinem Umkreis kannte, in einem merkwürdigen Stolz. Wir werden den Deutschen nicht erlauben, uns ihr Beileid auszudrücken, weil indem wir nicht jammern. Wir werden zwar, das hat er natürlich, die Rückgabe oder die Entschädigung, Leistungen fordern, die waren damals auch gering genug für das, was man verloren hatte. Das wurde verfolgt bis in die Briefmarkensammlung meines Großonkels, der in Theresienstadt ermordet wurde. Aber er redete über diese Briefmarkensammlung, aber nicht über die Ermordung von Onkel Alfred. Okay. Ich habe überhaupt erst vor vielleicht 10 Jahren erfahren, durch eigene Recherche, dass Onkel Alfred deportiert und ermordet wurde. Okay. Mein Vater erzählte mir nur, dass er zurückgelassen wurde, als die Familie emigrierte, weil er in einem jüdischen Altersheim war und etwas weich in der Birne war, wie mein Vater sagt. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt. Und er durch Zehlendorf immer radelte und artig vom Fahrrad Heil Hitler grüßte. Das war alles, was ich über Onkel Alfred wusste, dass er im Deportationszug wahrscheinlich mit meiner Großtante Martha zusammen, nicht seine Frau, sondern die ihn gepflegt hat, dass er deportiert wurde und ermordet, davon redete man nicht. Und dieses Nichtreden, das kann man nachträglich als Feigheit angucken, aber ich gewöhne mich daran, und ich habe es natürlich als Bruder und Co. Henrik Bruder anfing, den Deutschen auf den Zahn zu fühlen, immer, war ich bei Bruder natürlich, war ich bei den Leuten, die gesagt haben, wir schweigen nicht mehr. Mhm. Aber langsam, jetzt da ich so älter bin als mein Vater, als er herkam, begreife ich den Stolz sozusagen zu sagen, ja, wir kehren zurück, aber wir lassen nicht zu, dass sie uns bedauert, wir reden nicht von uns und unserem Schicksal, weil wir wollen nicht euch die Gelegenheit zu geben, auch zu lügen, übrigens zu sagen, ich habe, ne, denn Opa war kein Nazi und damals war Opa derjenige, mit dem man zu tun hatte. Die Warnet hatten natürlich alle Juden gerettet und versteckt. Mein Vater sagte manchmal, ne, wie viele Juden gibt es in Deutschland? Das ist ein alter Witz eigentlich schon vor Ende des Krieges. Mindestens 80 Millionen, weil jeder Deutsche kennt mindestens einen anständigen Juden. Mhm. Nach dem Krieg hat es abgeändert und gesagt, wie viele Juden gab es in Deutschland? Da müssen mindestens 80 Millionen gewesen sein, weil jeder Deutsche hat mindestens einen gerettet. Mhm. Also solchen Zynismus hat er sich privat mir gegenüber und vielleicht anderen jüdischen Freunden gegenüber geleistet, aber dieser Stolz zu sagen, ja, ich weiß zum Beispiel eine Unterhaltung kurz nach dem Mauerbau, eine Dame sagte ihm, Herr Posen, Herr Professor, ist das nicht das schrecklichste Bauwerk, das jemals errichtet wurde? Die Mauer, mein Vater, nein. Und sie, so, wie dachte er, meint Auschwitz? Nein, nein, ich meine nicht Auschwitz. Mhm. Ich meine, und dann kam, keine Ahnung, irgendwelche kolonialen Bauten oder irgendetwas Quatschiges. Er wollte nur damit sagen, nee. Mich kriegt ihr nicht dahin, dass ich immer sage, was uns passierte, ist das Schlimmste.
Ja, ich verstehe.
Es ist das Gegenteil von dem, wo wir jetzt zu tun haben mit einer Relativierung des Holocaust aus anderem Antrieb. Glaube ich, dass viele rückgekehrten Juden und auch in England und in Amerika eher den Holocaust relativiert hatten aus Stolz, so komisch es klingt. Mhm. Deshalb sind sie übrigens auch schlechte Zeugen, wenn man sie zitiert für das, was heute ist. Weil ich glaube, ihr Antrieb, den muss man verstehen. Mhm. Man muss einfach verstehen, dass der keine Lust hatte, abgestempelt zu werden. Und ich weiß, in einem ganz kleinen Umfang, wenn ich es nur sage, war ich auch davon affiziert, weil ich war auf dem Internat. Und es kam ein Junge, wir hatten so ältere Jungen, die waren unsere Paten. Also die waren für unsere Erziehung zuständig. Er kam rein und hatte das Buch Der gelbe Stern. Das war ein erstes Fotobuch, wo die KZs Fotos sah von den KZs und überhaupt von dem ganzen Ausmaß des Holocaust. Und er legte es mir schweigend auf dem Tisch, wo ich meine Hausarbeiten gerade machte und sagte, Alan, wusstest du davon? Mhm. Und ich guckte ihn an und sagte, ja, wieso? Und er nahm das Buch und ging wieder. Mhm. Und ich glaube, was er mir sagen wollte, ist, wenn du davon weißt, wieso bist du so, wie du bist, als ob nichts wäre. Ja. Ja, wie kannst du? Und ich habe natürlich mit meinem, wieso, sozusagen ihm diese Diskussion in Kopie meines Vaters, oh, ich habe es nicht durchblickt, sozusagen verweigert. Mhm. Red darüber mit jemand anderem, nicht mit mir.
Mhm. Aber ich finde es super spannend, weil in dieser in der Haltung von Stolz, auch von Stärke, ja auch eine ganz große Verbundenheit ist zu eben der Generation jetzt, wie Max Czolik, die das eigentlich umdrehen und sagen, nee, pass auf, wir legen Wert auf eben Begriffe wie Stolz, wie Stärke, Rache, finde ich, ist ein total spannendes Thema, dass er immer wieder sozusagen anpiekst und damit natürlich auch wahnsinnig viel auslöst, gerade in denen, an denen sich gerecht werden kann. aber mich interessiert nochmal das, was Sie über Galinski sagten, weil ich jetzt sozusagen, jetzt verstehe ich auch, glaube ich, mehr, was Sie meinten. Also dieses, dann aber die Funktion der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, auch in der einer Form lebendiger Erinnerung, ja, was eine unglaublich problematische Bezeichnung jetzt ist, ist mir irgendwie klar. Aber Sie meinen sozusagen, dass das eigentlich niemand wollte, sondern wenn man irgendwas gewollt hätte, dann eher auch eine Position der Stärke, aus der, aber was wäre die gewesen? Also zu sagen, naja, aber wir sind hier und wir gehen euch allein schon durch unser Hiersein, zeigen wir eure Schwäche oder was wäre das? Also jetzt ist sozusagen diese Stärke und Rache und alles ist sehr groß angereichert durch viele kulturelle Elemente zum Beispiel, ne? Stolz sein auf jüdische literarische Traditionen, musikalische Traditionen, auf eine Neudeutung von postsowjetischer Migration und so weiter. Alles sehr positiv aufgeladen, woraus man auch ein gewisses Maß, glaube ich, an dieser Stärke irgendwie gewinnen kann, aber nicht ex negativo. Und das würde mich einfach interessieren. Also wie schafft man es denn, eine Position der Stärke zu entwickeln, auch sich selbst gegenüber, die als Referenzpunkt trotzdem irgendwie die Shoah hat? Also ist das nicht eine innere Verrenkungsleistung, die auch wahnsinnig belastend ist dann oder problematisch, weil inkonsistent bleiben muss oder so? Also so, so waberig sind meine Gedanken dazu. Die Schärfung überlasse ich Ihnen.
Naja, es hat... Also ich, wie gesagt... Als ich meine Tante Ruth Ottolenghi in Nazaf bei Jerusalem jetzt zu Rosh Hashanah einen Gruß geschickt habe, sagte sie, Mensch, du wirst von Jahr zu Jahr jüdischer, weil sie kennt mich, seit ich 6 bin und das erste Mal nach Israel kam mit meinem Vater auf dem, nein, ich war da schon 8. Wir hatten eine Reise von Kuala Lumpur nach London sozusagen gespendet bekommen. Mein Vater unternahm es mit mir und machte Zwischenhalt in Israel. Und sie sagt, ich weiß noch, wie du aus dem Flugzeug gestiegen bist und uns allen gesagt hast, I am British. Mhm. Ja, ich wollte klare, und ich hasste auch Israel damals als britische Kolonialistensohn, fand ich, dass die undankbar waren und das und dieses ganze und zu amerikanisch. Also ich mochte Israel überhaupt nicht. Und dann war ich in 68er und genauso pro-palästinensisch wie alle. Übel. Und das ging ja bis 1970. Und gut, also insofern, sie verfolgt ja. Und wie viele Leute, glaube ich, meines Schlages, die eigentlich gesagt haben, naja, der jüdische Anteil ist eher ein, der ist da, aber der muss ja keine Rolle spielen. Man wollte ja das sowieso überwinden, so als Linker und so weiter. Was sind denn Identitäten? Was ist das Völkische? Das lehnt man auch bei sich selber ab. Nationalstaat, was soll das jetzt wieder? Also all diese Dinge. Für mich war interessanterweise eine der Entebbe, war es nicht Entebbe, wo die deutschen Terroristen die Passagiere nach Nachnamen sortiert haben. Mhm. Und so doof es klingt, erst da ging mir das Licht auf, dass wenn ich ein Kind habe und das diesen Namen hat, und ich habe ein Kind und ich habe Enkelkinder und die Enkelkinder haben auch diesen Namen, weil der Ehemann so stolz ist auf diesen Namen, dass er den Namen meiner Tochter übernommen hat. Dass, wenn man diesen Namen hat und wenn es noch so verwässert ist,
so verloren.
Das jüdische Blut, ja, um mal so zu reden, dann haftet man. Ja. Und das ging mir erst mit 30 oder so auf. Mhm. Man kann sagen, aber so, das ist mir wirklich durchdacht war. Und da gibt es so einen Punkt der Entwicklung, den jeder für sich, glaube ich, durchmachen muss, dass ich dann gesagt habe, weißt du wirklich genug über die Shoah? Oder hast du nicht einfach, wie bei dem gelben Stern, zu dem Jungen gesagt, ja, weiß ich alles, um sich nicht affizieren zu lassen, um nicht irgendwie zu sagen, was tue ich unter diesen Leuten, nicht und so weiter. Da habe ich mich sehr damit beschäftigt. Und wie kommst du dann da raus aus einer Perspektive? Ich weiß, dass ich irgendwann auf Facebook jemand begegnete, die sagte, ich bin Holocaust-Überlebende der dritten Generation. Und ich sagte, nein, du bist nicht Holocaust-Überlebende der dritten Generation. Mhm. Überhaupt nicht. Deine Großmutter hat den Holocaust überlebt. Mhm. Aber du bist du. Mhm. Das Opfer deiner Großeltern gibt dir, kannst du nicht als Feder an den Kopf stecken. Mhm. Ja? Das ist die größte Versuchung, glaube ich, zu sagen, ich könnte sagen, ah, mein Vater wurde vertrieben und so weiter. Ich muss also nicht zum Beispiel die Verantwortung übernehmen, die ich als deutscher Staatsbürger habe für das Dritte Reich. Nee, das ist eine Verantwortung, die du nicht hast oder nicht hast über deinen Vater, Großvater und so weiter, sondern die du hast qua Zugehörigkeit zu dieser deutschen Staat. So, das sind so Dinge, die Versuchungen, denen aus dem Weg gehen muss. Mhm. Und ständig nur zu gucken, aber notwendige Durchgang zu erkennen, wie tief der Antisemitismus in dieser Gesellschaft trotz allem sitzt. Und das ist die große Leistung von Henrik Broder, die ihm niemand wegnehmen kann, dass er diesem ganzen wir sind doch alle und so weiter, Gedöns, das hat er aufgerissen und gezeigt, das ist nicht stimmt. Aber dann muss man weitergehen. Ja, und das ist auch eine, wenn man so will, auch eine intellektuelle Reise für mich gewesen, dass ich zum Beispiel die Geschichte meiner Familie, also väterlicherseits, also überassimilierte Deutsche, für die Bach das Höchste war und Goethe selbstverständlich, und die nur deshalb nicht Christen waren, weil sie einen Rest von jüdischem Stolz hatten, die sagten, das hieße den anderen sozusagen einen Punkt geben, wenn man so will. Ja, okay. Trotz Juden, wie man sagte. Dass ich gesagt habe, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Mein Vater und auch seine Eltern, sie verachteten das Ostjudentum. Wie viele assimilierte Deutsche, wir sind was anderes, was Besseres. Im Haus meines Vaters durfte man keine jüdischen Worte benutzen. Würde man Mischpoche sagen oder Meschugge, musste man einen Groschen oder wie viel es auch waren, in so eine Kiste zahlen. Das ist Wahnsinn. Ja? Ja? Und mein Vater kriegte Pickel, wenn er Klezmer hörte. Mhm. Ja? Und meine israelischen Verwandten, die meisten von ihnen jedenfalls, die haben mich bei meinem ersten Israel-Besuch nach Meir Shearim geführt und nur gesagt, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und das haben sie aus Deutschland mitgebracht. Ja. Und ich will nicht sagen, dass da nicht fürchterliche Sachen auch sind, wie sieht man jetzt bei Covid-19, aber bis ich begriff, dass beispielsweise Städtel und Ghetto, dass es ohne das heute keine Juden gäbe. Mhm. Ah, ja? Okay. Dass also ohne Parallelgesellschaft, das sind in der Auseinandersetzung mit, das geschah mir eigentlich erst in der Auseinandersetzung mit unseren muslimischen Mitbürgern sozusagen, wo die Empörung der Deutschen darüber, dass noch Kopftücher getragen werden sollen oder dass noch geschächtet wird oder beschnitten oder dies oder das, mich zu der Frage führt, ja nicht nur zu der Frage, welche Gemeinsamkeiten gibt es, die betont ja Max Czollek sehr, im Ritus oder in der Stellung als eine nicht ganz akzeptierte Minderheit, sondern auch in dem Festhalten, auch an Praktiken, mit denen ich nicht wirklich mich assoziiere, mit denen ich nicht einverstanden bin, als Zeichen der Identität. Und ich meine, hier die Rede ist, können wir zum Beispiel in Deutschland Scharia-Gerichte akzeptieren, und die Aufregung darüber. Ich sage, Entschuldigung, in Israel, dem jüdischen Staat, ist selbstverständlich den Muslimen erlaubt, ihr Ehe nach der Scharia zu schließen und auch auflösen zu lassen, was die Israelis nicht können. Ja. Und das Zweite ist, dass im Städtel gab es auch eine rabbinische Gerichtsbarkeit und so weiter. Und für alle Alltagsgeschichten ging man zum Rabbi, nicht zu dem zaristischen Richter. Und aus gutem Grunde. Mhm. Das heißt, erst in der Auseinandersetzung mit den viel späteren hinzugekommenen Muslimen und ihrem Stolz, habe ich gelernt, am Anfang habe ich gesagt, nee, guck mal, meine Familie hat sich doch auch angepasst. Mhm, mhm. Aber die Antwort darauf ist, und was hat es ihnen gebracht?
Ja, ja, okay.
Mhm. Ja, hat ihnen die ganze Anpassung und die ganze Verachtung der Ostjuden gebracht? Die saßen in den Zügen oder landeten in Lagern zusammen mit den Leuten, die sie verachteten. Ja. Also, ja, das sind Lernprozesse. Ich meine, ich freue mich im Grunde genommen, dass ich, ja, dass ich lernen durfte.
Ich glaube, das ist irgendwie auch eine ganz spannende Sache, dass jetzt diese Frage von Differenz immer mehr gestärkt wird, ne? Also nicht mehr, dass die Annahme ist, okay, und wir versuchen eben, alle irgendwie miteinander gleich zu sein, sondern dass man das einfach wirklich beiseite legt und sagt, okay, pass auf, wir legen auch einen Wert auf diese Differenz und auf der Basis auch dieser klaren Differenz können wir miteinander ehrlicher reden und auch ehrlicher streiten. Das Ignorieren der Verschiedenheiten führt ja auch zu einem unglaublich unehrlichen Umgang miteinander. Ne? Also wenn man die ganze Zeit sagen muss, ach Mensch, ja, aber wir sind doch alle, geht man eben Konflikte aus dem Weg, die aber Differenz ja auch wirklich klar sichtbar machen. Und in der Auseinandersetzung dann mit diesen Konfliktfeldern, die kann man ja wieder so im Sinne auch des Mach-Locket, kann man dann ja wieder was lernen und auch an sich und über sich lernen. Also nicht immer nur lernen sozusagen über das Gegenüber, das finde ich immer so ein bisschen, naja, also ist sehr wichtig, aber ich finde das auch über sich selbst lernen da wahnsinnig wichtig. Ich würde trotzdem noch gerne einen Schritt zurückgehen wollen und zwar in die 70er Jahre rein. Denn es gab ja auch eine Zeit, wo Alan Posner als politischer Aktivist, würde man heute sagen, unterwegs war. Was hat sie sozusagen da, ich hätte es beinahe gesagt, über den Rand geschubst? Aber was hat sie da gereizt damals eigentlich an dieser...
Ich geritten, wollten Sie sagen.
Ja, so ähnlich, genau.
Na gut, natürlich kann ich mich auf den Zeitgeist herausreden. Ich habe schon auf dem Internat in meinem Abschlussjahr mich mit dem Marxismus beschäftigt. Das war sicherlich Zeitgeist. Typisch an mir vielleicht, dass ich das heftiger tat als die meisten. Ich staune oft, wenn ich Leute aus der DDR treffe, wie wenig sie von Marxismus begreifen, Marxismus-Leninismus. Gut, nutzloses Wissen eigentlich, aber ja, aber ich wurde sehr angefeindet auf dem Internat wegen meiner politischen Haltung und die meisten Leute in meiner Klasse wurden im letzten Abschlussjahr, hatten Kontakt mit Drogen, teilweise sehr heftig, sehr viele, drei oder vier von denen, und die Klasse war nicht sehr groß, gingen ab, um Drogendealer zu werden und so weiter. Mir wurde es aber vorgeworfen, ich bekam Inselverbot, ja, weil man annahm oder mir unterstellte, ich hätte die Drogen reingeschleust. Ich nehme an, dass auch im Hintergrund da auch was Antisemitisches eine Rolle spielte, um meine politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen durchzusetzen, egal. Aber ich hatte mir da wirklich eine große Disziplin auferlegt. Und dann aber nach dem Abitur 69, also Anfang der 70er, brach das alles zusammen und ich begann relativ heftig LSD zu benutzen. Vor allen Dingen LSD, vor den richtig harten Dingen. Heroin, Spritzen habe ich dann doch zu viel Schiss gehabt. Aber ich war ziemlich abhängig. Ein Jahr lang habe ich gehaust wie ein Junkie, muss man sagen. Und dann kam ein Freund zu mir, den vom Internat, den ich kannte, der war Perser, Iraner, wo wir heute sagen, war mein bester Freund oder zweitbester Freund auf dem Internat gewesen, und er sagte, guck dich doch mal an. Ja? Überall auf der Welt erheben sich die Völker und kämpfen und so weiter, und du leistest dir hier faktisch den Tod auf Raten, auf Drogen, du bist so verächtlich. Und ich sagte ihm, aber es gibt doch nichts, SDS hat sich aufgelöst, es gibt gar keine Bewegung mehr. Nein, sagte er, du irrst, es hat sich eine kommunistische Partei gegründet und die brauchen Leute wie dich. Also raff dich auf, steh auf, nimm dein Bett und geh, mehr oder weniger. Und ich habe es gemacht, Cold Turkey, ich will nicht sagen, dass ich seitdem nichts genommen hätte, aber nichts Hartes mehr genommen. Und habe mich auf den Weg gemacht, diese neu gegründete kommunistische Partei zu suchen. Ich fand eine, dann haben wir die KPDAO. Ich glaube, es war mehr oder weniger zufällig, woran man damals geriet. Bei mir war es über persönliche Kontakte, Leute, die ich sehr bewunderte, Germanisten. Helmut Lehten zum Beispiel war sehr, ein heute bekannter Germanist, damals sehr links, heute mit einer Mitglied der Editären Bewegung verheiratet, ehemalige Studentin von ihm, das ist die Strafe. Naja, also ich habe diese Leute bewundert, ich habe ihren Intellekt bewundert, ich habe ihre Klarheit bewundert und ich suchte für mich einen Sinn im Leben. Mhm. Und dieser Sinn des Lebens, da ich nicht religiös bin, damals schon gar, nicht war, nicht mehr war, schien der Marxismus und die Kampf für eine bessere Welt zu sein. Mhm. Und wenn man einmal so, wer A sagt, sagt auch B, wer B sagt, sagt auch C. Wenn man anerkennt, man muss für den Sozialismus kämpfen, dann muss die Frage, wie, die Sozialdemokraten haben uns verraten, wir waren gegen die DDR und so weiter, hielten wir für eine Parodie des Sozialismus allenfalls. Später haben wir sogar Sozialfaschismus genannt, waren wir näher dran an der Wirklichkeit, als wir dachten. Wir meinten, okay, in China, heute kann man sich fragen, warum, aber wir glaubten sozusagen da die reine Lehre und die zukünftige Gesellschaft zu sehen und ich habe mich dafür eingesetzt von 1971 bis 76, 5, 6 Jahre lang relativ heftig, nichts getan, also nicht studiert, so gut wie kein Familienleben. Also ich hatte zwar eine feste, ich hatte sogar, war sogar verheiratet schon, aber wir verbrachten kaum Zeit miteinander, weil es war ein 24-Stunden-Job. Man lebte äußerst spartanisch, fast mönchisch.
Hatten Sie denn da das Gefühl, in dieser Zeit, dass dieses, was Sie ganz zu Beginn so betonten, dass dieses sozusagen zwischen den Identitäten sein, dass das eine neue Form ist, die, wo man nicht mehr irgendwo dazwischen ist, sondern wo man Teil einer Gemeinschaft ist und das ist sozusagen dann auch die Identität. War das so ein Gefühl
da? Absolut. Das war absolut, das muss man sich so erklären. Das war das Nicht-Aushalten von zwischen den Stühlen sitzen, von Unsicherheit. Und 3, 4 Jahre davon, obwohl es rückblickend alles sehr unglückliche Jahre waren. Ich ging kaum ins Kino, wir gingen nicht in die Kneipe, wie andere Leute ihre Studentenzeit verbrachten. Ich frühmorgens aufstehen um 4, vorm Fabriktor stehen, die rote Fahne verkaufen oder Flugblätter verteilen, sich von den Kollegen beschimpfen zu lassen. Mhm. Dann an die Uni gehen, aber nicht zum Studieren, sondern da zum Agitieren. Dann Schulungen durchführen, abends, wo man schon ohnehin, dann nachmittags nochmal an die Fabriktore für die zweite Schicht, abends dann Zellensitzungen und morgens wieder raus. Mhm. Und das jeden Tag. Und auch am Sonntag war kein wirkliches Ausruhen. Gut, jeder, der in der Sekte war, auch in der religiösen Sekte, weiß, welche Energie einerseits aus dem dieser neuen Identität stammt, diese neue Kirche, diese neue Sekte, diese neue Identität, und auf der anderen Seite, wie alle Sekten so funktionieren, dass sie die Leute auf Trab halten müssen, damit sie nicht nachdenken.
Ja, ja.
Ja? Und das Irre war, ich habe irgendwann so 76, ja, Ende 6, Mitte, Sommer 76, so etwas wie ein Burnout gehabt. Ich bin zu den Leuten gegangen und habe gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich irgendetwas an Ideologie schlecht finde. Die Zukunft gehört euch, aber ich bin irgendwo, ich bin nicht dabei. Ich kann nicht mehr, ich kann mich dazu nicht aufraffen. Ich war wirklich fix und fertig. Und man konnte nicht austreten, die mussten mich also ausschließen. Ich bat mehr oder weniger drum, musste also für eine Zellensitzung erschienen, wo ich als bürgerliches Element beschimpft wurde, rituell. Und das dann
ist Wahnsinn. Echt, halt so diese, oh Gott, das sind ja Formen allein, also sie erzählen das so, als wäre das das Normalste von der Welt, aber das sind diese, ganz die, anders.
Ja, und gut, dann war ich ausgeschlossen, dann versuchten sie noch für mich so einen Platz zu finden im theoretischen Organ, da musste man nicht Mitglied sein, aber ich sagte, nee, ich will eigentlich gar nichts. Und dann hatte ich ja ein paar Wochen lang ja gar nichts zu tun und lief so durch Berlin mit diesem seltsamen Gefühl der Befreiung und gleichzeitig der Bedrückung. und kam an einem Buchladen vorbei in der Lietzenburger Straße, weiß ich noch wie heute, und da lag aus unter so den Ramschbüchern, die man verkaufen konnte, ein Buch, hieß Gefangener unter Mao und Bericht aus dem chinesischen Gulag, bei Drömer Knauer erschienen. Und ich wusste, wenn ich dieses Buch kaufe, dann ist aus. Weil wir natürlich wussten, es ist ja, man ist ja so seltsam gespalten. Ja. Wir haben Stalin und Mao hochgehalten, aber wir wussten in unserem, mit einem Teil, also wir hatten Doppeldenk, was ja, was Doublethink, was so beschrieben wird in 1984 von George Orwell. Man kann zwei Sachen wissen und doch nur an das eine glauben. Es ist ja ein Training. Und ich wusste, wenn ich das kaufe, dann ist es aus mit dem Doppeldenk. Dann muss ich mich der Wirklichkeit stellen. Und ich ging auf und ab vor diesem Laden und war nass geschwitzt, als hätte ich einen Dauerlauf gemacht. Es war gut, es war Sommer, es war auch warm. Und schließlich nahm das Buch, ging rein, zahlte die 2 Mark oder was es kostet, ging raus und wusste, das war's. Ich habe das Buch bis heute nicht gelesen.
Echt?
Ah, nee. Wahnsinn. Musste ich nicht.
Okay.
Ja, es war der Punkt, du gibst Geld für ein Werk der Konterrevolution, das aber jetzt wahr ist. Dann habe ich faktisch von, jetzt wann war das, 77, er fing ja auch in der Schule an, als Referendar, fast 10 Jahre lang fast nichts anderes getan, als sogenannte Renegatenliteratur zu lesen. Also natürlich Orwell, natürlich Köstler, natürlich Archipel Gulag von Solzhenitsyn, gelesen wie ein Idiot. Übrigens auch noch ein Grund, warum ich mit dem Holocaust in der Zeit nichts zu tun hatte, weil für mich war das nicht aktuell. Für mich war, sagen, wie Bertolt Brecht sagt, lasst andere von ihrer Schande reden, ich rede von der meinen. Wie hätte ich denn irgendjemandem vorhalten können, aber guck mal, der Holocaust, wo doch ich selbst mit Stalin- und Mao-Bildern durch die Straßen gelaufen bin. Und da war ein großer Schrecken. Und dann kam ich an die Schule und all die Kollegen und Kolleginnen waren links. Die Schule war mehr oder weniger von der GEW, also von der Gewerkschaft, heute Verdi, regiert. Und ich habe gedacht, ich war rechts außen in dieser Schule, obwohl ich sicherlich sehr viel linker noch damals in meinem Gefühl als heute, aber in meinem strengen Antikommunismus galt ich als ja, was ist mit dem los?
Ja, ja.
Aber ich habe gesagt, ihr Idioten, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst nicht, wie das funktioniert. Ja. Das ist das Konvertitensyndrom.
Ja,
das hat mich auch 10 Jahre lang, also das Blöde ist ja, dass wenn man das mitgemacht hat, kann nicht sagen, dass ich es bereue, gehört zu meinem Leben, aber wenn man, sagen wir, 10 Jahre Kommunist war, waren nicht ganz 10 Jahre, dann braucht man mindestens 10 Jahre, um sich abzutrainieren, ja.
Aber, das, ja, aber es ist eigentlich ganz interessant, Christopher Hitchens hat immer gesagt, der so auch in, sagen wir mal, ähnlichen Formationen unterwegs war, dass er das heute, auch wenn er da auch so einen politischen Wandel dann zum Ende seines Lebens dann oder vorgenommen hat, dass er das trotzdem vermisst wie einen amputierten Arm. Also dass das sozusagen, manchmal juckt es da und man weiß gar nicht wo und dann weiß man, naja, da regt sich der Arm wieder. Geht Ihnen das manchmal auch so?
Nee, überhaupt nicht. Und ich habe Christopher Hitchens bewundert, gemocht und auch kennengelernt gegen Ende. Er war in Berlin. Ich habe versucht, mit ihm mitzuhalten beim Whisky trinken, aber das war unfassbar, was er wegkippt und dabei noch klar reden. Unfassbar. Ein echter Alkoholiker. Und deshalb würde ich seiner Aussage nicht. Also, er versuchte, und ich auch, im Neokonservatismus damals, der Bush-Ära, das war auch die Zeit, wo ich bei Springer anfing, eine Art neue Identität zu finden. Es schien für eine kurze Zeit nach dem ersten Golfkrieg und bis kurz nach dem zweiten, als ob so eine Art neue Weltordnung, wie Bush Senior gesagt hat, unter amerikanischer Ägide den Rahmen schaffen würde für die geschichtliche Entwicklung. Und nun, Hitchens war ja Trotzkist gewesen.
Genau.
Die hatten natürlich noch ganz andere Vorstellungen von der Weltrevolution als wir Maoisten, die hier die Kraft des Nationalismus kannten. Also gegen Ende der KPDHO war unsere Losung, damit habe ich Wahlkampf in Bayern geführt, für ein unabhängiges, vereintes, sozialistisches Deutschland. Mhm. Ja, unabhängig vereint. Mhm. Ja, das war innerhalb der Linken, haben die Leute gesagt, wie bitte? Unabhängig und vereint und dann erst sozialistisch. Und wir haben immer gesagt, ja, erst muss die bürgerliche Revolution in der DDR nachgeholt werden. Mhm. Und wir hatten ja recht. Mhm. Nur hatten wir mit dem Sozialismus Unrecht. Aber Kleinigkeit, ja.
Aber da schließt sich ja dann eben auch eine, also Sie hatten sozusagen gleich den nächsten Sprung schon vorweggenommen, den ich auch mit Ihnen gehen wollte. Die 10 bis 15 Jahre linker Gewalt einfach mal großzügig übersprungen.
Ja, können wir, müssen wir nicht.
Ich war so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ich frage Herrn Posener, wo war der Bruch dann mit der Bewegung und der Weg raus? Und ich war eigentlich eingestellt auf die viel unehrlichere Antwort, als sozusagen Gewalt dann ins Spiel kam.
Nee, überhaupt nicht. Wir waren ja... Die KPDHO war offen für die gewaltsame proletarische Revolution in Deutschland. Das haben wir auch offen gesagt. Und wir haben sozusagen intern gesagt, wahrscheinlich auch offen, weiß ich nicht, dass die Gewalt, erstens sei sie unausweichlich, weil die Bourgeoisie nicht freiwillig auf ihre Macht verzichten würde, schon gar nicht der imperialistische bundesrepublikanische Staat, eingebunden in die NATO und so weiter. Man sah an Vietnam, was da los sein könnte, und aber auch notwendig, damit das Proletariat sich zur Klasse formiere. Mhm. Also da waren wir ganz offen, und ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es zirkulierte in führenden Kreisen, zu denen ich ja doch gehörte, die Anekdote, dass als die RAF gegründet wurde, die Leute zu Christian Semmler und anderen, die Partei gegründet hatten und führten, gekommen waren und gesagt haben, wir bieten uns faktisch als eure Rote Armee an. Das sind ja Rote Armee-Fraktion, Fraktion der Linken und so. Und Semmler soll gesagt haben bei diesem Treffen, nun weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt, aber vielleicht war es nur eine Anekdote, die etwas klar machen sollte. Meinetwegen, ihr könnt ja im Untergrund arbeiten, aber das letzte Wort über Aktionen haben wir. Die Partei befiehlt die Gewehre und die Gewehre befehlen nicht der Partei, wie Mao sagte. Mhm. Und das haben die natürlich abgelehnt und gesagt, im Gegenteil, wir die Aktion durchführen und die Folgen tragen, müssen natürlich bestimmen, wann, wo, wie. Ja, das war unvereinbar. Mhm. Und wir waren als Partei also immer ganz klar gegen die RAF, nicht wegen der Gewalt als solcher, sondern wegen der Gewalt, die nicht kontrolliert war durch die Partei, erstens, und zweitens wegen der Gewalt sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Unser Standpunkt war immer
eines Tages, wenn die Revolution kommt, dann.
Genau. Und wir haben aber nichts unternommen, um uns darauf vorzubereiten, außer dass wir in der Bundeswehr ein paar Zellen gegründet haben. Damals gab es noch die Wehrpflicht, das heißt, es war leicht, in die Bundeswehr reinzukommen. Weiß man heute, obwohl es keine Wehrpflicht gibt, schaffen es die Rechten. Na gut, wir hätten dann auch Leute abgeordnet. Also kurz und gut, Leute kamen in die Bundeswehr und haben dort Zellen gegründet. Und unsere Haltung war, es ist gut, das Kriegshandwerk zu lernen. Wir müssen wissen, wie man ein Gewehr bedient und gegebenenfalls auch ein Panzer. Und es hat mir immer ein bisschen leid getan. Ich hatte damals nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, sondern nur die britische. Ich wäre liebend gern zur Bundeswehr gegangen und hätte schießen gelernt. Aber das ist auf einer intellektuellen Ebene aufs Höchste verwerflich, aber auf der praktischen Ebene hatten wir faktisch nichts damit zu tun, mit solcher Gewalt. Und ich weiß, einmal gab es eine Rangelei in der Freien Universität mit Polizeieinsatz und ein Polizist verlor seine Dienstwaffe und ein Genosse griff es auf und nahm es mit. Große Aufregung. Wir wollten auf gar keinen Fall, dass bei uns irgendwo in irgendeiner Wohnung oder Parteibüro bei einer Durchsuchung einer Polizeiwaffe überhaupt eine Waffe gefunden wird. Ich musste dann organisieren, wie die Waffe zu entsorgen ist. Wir haben also ein paar Abgeordnete, sollten als Liebespaar getarnt ein Boot auf dem Schlachtensee mieten, in der alten Fischerhütte rausfahren und das Ding. Und ich nehme an, die Waffe liegt immer noch am Boden des Schlachtensees.
Dass das gleich so ein elaborierter Plan sein muss, also das sozusagen.
Alles ging nach Plan. Übrigens auch gerade dieses Pärchen, da ich keine Namen nenne, kann ich es ruhig sagen. Wir hatten das Ideal der kommunistischen Ehe. Das heißt, wir waren der Ansicht, dass die Ehe eine Kampfgemeinschaft, die bessere Gesellschaft sein sollte und sogar in gewisser Weise die neue Gesellschaft vorwegnehmen sollte. Insofern Vertrauen und so weiter und zurückstellen eigener Bedürfnisse und so ein bisschen wie die früher Kibbutzniks und so. Ja. Und dieses Pärchen zerstritt sich kurz nach dieser Aktion, ohne dass es irgendwas mit der Aktion zu tun hat. Also sie hatte einen anderen Freund und er eine andere Freundin. Und das fanden wir gar nicht gut. Und wir haben organisiert, wir haben für sie Flugkarten gekauft nach Teneriffa oder so und sie 3 Wochen oder 2 Wochen in Urlaub geschickt, damit sie sich als Paar wieder zusammenraufen. Es muss die Hölle für die beiden gewesen sein, sind zurückgekommen und haben sich getrennt. Aber an und für sich waren wir bis in die Einzelheiten, religiöse Sekten sind so, bis in die Einzelheiten durchorganisiert. War übrigens so, meine Frau fing damals an als Grundschullehrerin und verdiente für unsere Verhältnisse unvorstellbar viel Geld. Also, weiß ich nicht, 1500 Mark oder so, oder vielleicht sogar 2000 Mark. Wir haben alles abgeliefert, bis auf 400 Mark.
Wahnsinn.
Was damals als für ein studentisches Ehepaar als das Existenzminimum galt. Wir hätten uns also keine angemessene Wohnung. Wir wohnten nach wie vor in einer 1,5-Zimmer-Wohnung und meine Frau konnte sich auch nicht kleiden wie die anderen Lehrerinnen, weil sie das Geld nicht hatte. Wir konnten auch nicht begründen, warum wir niemanden einluden.
Aber das, also irgendwie stoße ich da immer so an Grenzen, was diese Übergriffigkeiten angeht. Ne? Also gibt es da, also, und das kann ich mir einfach heute überhaupt nicht, das kann ich auch ganz schwer mit Ihnen irgendwie so übereinbringen. Gibt es da nicht einen Moment, wo man sagt, ey, pass mal auf, das geht dich alles gerade einen Scheiß an, lass mich in Ruhe. Also wie schafft man das sozusagen innerlich, diese Übergriffigkeit dann auch zuzulassen oder auch selbst auszuüben, das wäre ja sozusagen nochmal das Spannende.
Durch beständige Kritik und Selbstkritik, was ja faktisch der katholischen Beichte irgendwie abgeguckt ist, nur dass es kollektiv ist. Ich erinnere mich, also wir hatten anfangs überhaupt nicht so ein Problem und ich weiß, dass ganz zu Beginn musste ich ein Gespräch führen, ein Ausschlussgespräch mit einem Genossen aus dem Hessischen. Sein Vater war Fabrikant und wollte, dass der Sohn die Fabrik übernimmt, was wir natürlich überhaupt nicht wollten. Stand nicht an, der Vater leitete die Fabrik noch selber, aber er bot ihm als Belohnung dafür, dass er die Sache mit der Politik liest, dass er so aus der KPD, aus dem KSV austrat, einen weißen BMW an. Mhm. Und der Genosse sagte, ich wollte mein ganzes Leben lang, er war damals gar nicht so alt, 25, aber ich wollte immer schon einen weißen BMW haben. Und mein Vater kauft mir das und ich mache das. Und ich bin hin nach Marburg oder wo es war, habe mit ihm kurz gesprochen und gesagt, okay, ich schließe dich hiermit aus, weil auch er durfte nicht einfach gehen. Aber der Punkt ist, mir war es total unverständlich. Wie kann man sein Seelenheil für einen weißen BMW weggeben? Genauso sagen wir wie ein katholischer Priester wahrscheinlich, wenn irgendjemand sagt, ich verlasse die Kirche oder ich begebe mich wegen irgendetwas Materiellen, gebe ich das ewige Leben weg. Ja, wir glauben nicht an das ewige Leben, aber wenigstens ist hier Teil der Geschichte zu sein. Also wie gesagt, es war nicht so, dass ich sauer war auf den jungen Mann oder ihn für einen bürgerlichen Verräter hielt, was er objektiv war, nach unserem Verständnis, sondern ich verstand es nicht. Wie kann man?
Ja.
Gut, ich würde bis heute für einen weißen BMW nichts tun. Ich habe ein Auto, aber es ist ein Gebrauchsmittel für mich. Ja. Ist ein Turan, also weil er praktisch ist. Mhm. Ja. Aber ich weiß nicht, was man mir hätte damals anbieten können. Ich glaube, nichts. Mhm. Wirklich nichts. Mhm. Wir waren auch, wie gesagt, ist diese wir waren auch, ja, die meisten von uns jedenfalls auch, es war doch eigentlich die Zeit, die 70er Jahre, wo jeder mit jedem schlief. Mhm. Wir nicht. Wir hatten die kommunistische Ehe. Und selbst wo wir nicht verheiratet waren, hieß es, bleibt zusammen. Alles andere lenkt ja auch nur von der politischen Arbeit ab.
Mhm. Ja. Ja, das muss ja auch, jetzt gerade sagen, rückblickend würde ich das, glaube ich, alles sehr ärgerlich finden, auch diese Zeit dann nicht mitgenommen zu haben. Aber das ist natürlich Quatsch.